Ja, möchte euch ganz herzlich nochmal grüßen. Ich denke, wir haben jetzt Zeit nochmal, uns in Gottes Wort zu vertiefen. In anderes übrigens, als ich ursprünglich gedacht habe. Also ich hatte die Predigt eigentlich, eine andere Predigt schon vorbereitet gehabt. Und dann war ich mir doch nicht so ganz sicher. Da habe ich gedacht, ich nehme die von vor 2 Wochen. Aber nicht, dass ihr denkt, ich war faul. Und zwar, die war vor 2 Wochen in Frankreich, hatte ich die gehalten. Jetzt wärme ich die einfach auf, sondern die eine habe ich auch schon fertig. Also ich habe schon auch noch anders gearbeitet. Aber ich habe dann gedacht, die gefällt mir eigentlich besser. Ich möchte das nochmal sagen und möchte mich zu der Thematik nochmal äußern, weil die mich immer wieder anspricht. Das ist eigentlich so ein Dauerthema, ein Dauerbrenner. Ich habe die Überschrift gewählt, Suche der Stadt Bestes. Und den Text dazu ist sicherlich bekannt aus Jeremia 29, 1 bis 14. Ich lese den vor und dann könnt ihr da so ein bisschen mitgehen. Ich werde da ein paar Gedanken zu äußern. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet, also in Jeremia 29, 1 bis 14. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Rest der Ältesten, der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volk sandte, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt hatte, nachdem der König Jechonia und die Herren und die Hofbeamten, die Obersten von Juda und Jerusalem und die Schmiede und Schlosser Jerusalem verlassen hatten, durch Elasa, den Sohn des Schaffan, und Gemaja, den Sohn des Hilkia, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst, denn Lüge weiß, sagen sie in meinen Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Das ist natürlich ein sehr vielfältiger Text, der ganz vieles umfasst. Ich werde nur ein paar Dinge rausnehmen, also jetzt keine Komplettauslegung sozusagen des Textes vornehmen. Was mir aufgefallen ist erstmal, dass wir in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation sind. Jechonia, sonst üblicherweise Jojachin genannt, hatte als jüdischer König die Königsherrschaft von seinem Vater, König Jojakin von Juda, übernommen. Und er regierte um die Jahreswende 598-97 vor Christus, letztlich nur für 3 Monate und 10 Tage. Genau wie sein Vater war ein gottloser König. Wir haben das ja immer wieder gesehen in der Bibel, dass viele Könige gottlos waren, sich von Gott abgewandt haben, manche Könige aber auch sehr sich nach Gottes Wort ausgerichtet haben. Da gab es große Unterschiede. Er gehörte leider zu diesen gottlosen Königen, der sich nicht an Gottes Wort, an seinen Geboten ausrichtete. Als das babylonische Heer nun kam, also das war diese Gerichtssituation, herankam, ging König Jojachin mit seiner Mutter, seinen Obersten, den Kämmerern und so weiter zu ihm hinaus. Er wurde dann gefangen genommen und mit anderen wehrfähigen Männern nach Babylon gebracht. Sein Onkel Matanja wurde von König Nebukadnezar dann zum neuen König über Juda gemacht. Und der hat auch dann seinen Namen geändert. Wir kennen ihn eher unter dem Namen Zedekia. Später wurde er dann auch, weil er sich eben gegen Nebukadnezar immer wieder gewandt hat, dann letztlich auch endgültig mit vielen anderen dann noch oder weiteren anderen dann noch nach Babylon geführt. Was ich hier zeigen will, ist erstmal, dass sich das Ganze in einer ganz konkreten, geschichtlichen, historisch datierbaren Situation abspielt. Und genau hier handelt Gott hinein, hier redet Gott zu seinem Volk und hier erwartet auch von seinem Volk konkretes Handeln. Das ist mir am Anfang wichtig geworden, auch wir leben letztlich in einer bestimmten geschichtlichen Situation, nämlich im Jahr 2015, Angela Merkel regiert, in den USA ist es Barack Obama und wir sind zur Beteiligung, zur Veränderung, zum Engagement aufgerufen, aber eben auch in einer bestimmten gesellschaftlichen, geschichtlichen Situation, an der wir erstmal auch nichts machen können. Und ich denke, manche Christen sind Nostalgiker. Vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren, da war alles besser, anders, schöner. Sie schauen verklärt nach hinten, würden am liebsten die Zeit zurückdrehen oder mindestens eine Insel schaffen, wo man das Alte festhalten kann. Andere leben auch wieder mit so einer imaginären Zukunft. Wenn die Erweckung kommt, der Aufbruch, die neue Reformation, 2017 ist ja 500 Jahre Reformation gedenken. Viele Christen hoffen, da kommt nochmal ein neuer Aufbruch. Wünsche ich mir auch. Aber es besteht schnell die Gefahr, dass wir einfach in irgendeiner Zukunft denken. Wenn das und das passiert, dann ändern sich die Zeiten, vielleicht auch durch neue politische Konstellationen. Manche leben vielleicht eher so ein Event-Christ sein. Am liebsten würden sie einfach so ein bisschen die Realität verdrängen, ständig in so einem emotionalen Hoch am Herzen Gottes kuscheln, einfach so ein bisschen die Realitäten verdrängen, für sich selber so einen Rückzugsort finden. Andere haben resigniert, leben im Rückzug, weil sowieso alles schlimmer wird, oder ziehen sich einfach in die Privatsphäre zurück. Allen gemeinsam ist aber, man könnte auch viele Varianten hier denken und aufführen, ist, eigentlich würde ich lieber in einer anderen Zeit leben, an einem anderen Ort, in einer anderen Situation. Und hier wird uns mitgeteilt, wir leben einfach in einer Situation, so wie sie ist, in einer klar datierten Zeit, 2015, die lebten damals 597 vor Christus, und in der Zeit haben wir uns zu bewähren. Aber auch da will Gott reden, da ist Gott da, da ist er nicht einfach weg. Bei uns, den Bereich, den finde ich immer toll, diesen Spruch da oben, wir haben so einen medizinischen Trainingsbereich, also eine Art Fitnesscenter mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten und so weiter. Da steht so ein Spruch an so einer Postkarte: wir sind hier nicht bei wünscht ihr was, sondern bei so ist es. Ja, also das will den Leuten so ein bisschen deutlich machen. Kommt einer an, wünscht sich halt so einen Bizeps, muss aber erstmal feststellen, die 5 Kilo sind schwierig. Oder möchte einen Marathonlauf machen und merkt, von den 42 Kilometern fehlen noch 41. Also, so ist es. Das ist das Motto. Damit fangen wir an, das ist die Realität und nicht, was ich mir wünsche. Dass man da hinkommt vielleicht zu dem, was man sich wünscht, Veränderungen erlebt, das ist eine andere Sache. Aber erstmal sind wir in einer bestimmten Situation, und das ist mir deutlich geworden, hier ist es eine ganz bestimmte geschichtliche Situation, die haben sie sich ausgesucht. Natürlich war es ein Gericht und auch eine Folge von Dingen, die sie getan haben. Aber auch in dieser Situation ist Gott da, er handelt, er redet in eine konkrete Situation hinein und hat auch wieder eine Aufgabe für sein Volk, für seine Leute. Und so ist es auch heute. Wir leben in einer postmodernen, säkularisierten Gesellschaft im Jahr 2015, und auch da will Gott genau hineinreden. Da ist Gott auch da. Gott ist nicht nur in der Vergangenheit da gewesen, ist er auch. 1975, 1980, Gott ist da gewesen. Gott handelt, er wird sicherlich auch in den nächsten Jahren handeln, aber eben auch heute. Wir sollen die Geschichte natürlich nicht vergessen, nicht gering achten. Auch sollen wir uns auf die Zukunft ausrichten, Vision entwickeln. Aber wir leben erstmal im Hier und Jetzt, im Heute. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Das ist einfach die Realität, die wir akzeptieren müssen, sollen und die auch wichtig ist. Ein paar Punkte, was war eigentlich passiert? Als Gericht hatte Gott, was eigentlich für das Volk Israel damals unvorstellbar war oder für die Juden unvorstellbar war, sein Volk nach jahrelangem Ungehorsam in die Verbannung, ins Exil nach Babylon geschickt. Das Ganze spielt also 597, das Ganze in mehreren Wellen. 10 Jahre später kam dann nochmal eine Welle, auch dann mit Zedekia, was ich schon gesagt hatte. Und Jeremia, ein ganz wichtiger Prophet zu dieser Zeit, schrieb jetzt an seine Landsleute, ein Teil von denen war ja noch in Jerusalem verblieben, einige ermutigende, tröstende Worte ins Exil, also die schon in Babylon jetzt waren, um sie zu ermutigen, zu trösten. Aber auch Worte, die verdeutlichen, dass sie zunächst erstmal da bleiben würden. Und die Israeliten oder die Juden wären überall lieber geblieben als in Babylon. Das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Babylon war der Inbegriff für Sünde, für Gottlosigkeit. Nimrod hatte die Stadt gegründet, 1. Mose 10,10. Möglicherweise war auch die treibende Kraft für den Turmbau von Babel. Ja, also eine Geschichte, die uns nicht so gefällt, Turmbau von Babel, Sprachenverwirrung, da leiden wir drunter. Wir merken das jetzt mit den ganzen Migranten. Wir waren in Frankreich gewesen, ja jetzt vor 2 Wochen, da konnten wir uns auch nicht so richtig verständigen, ich zumindest nicht, weil ich einfach kein Französisch kann. Da hätte ich gerne die Sprachverwirrung mal eben zurückgedreht, gesagt, Mensch, hätte man das nicht anders machen können, hätte da doch nicht den Turm da gebaut, könnte alles gut sein, eine Sprache, ist aber nicht so. Wir haben eben diese Zeit, wo wir uns nicht so ohne weiteres verständigen können, weil wir einfach manche Sprachen oder meistens so 1, 2, 3 Sprachen vielleicht kennen können. Und das war damals der Grund. Nimrod hatte diese Stadt gegründet, war wahrscheinlich auch die treibende Kraft für den Turmbau zu Babel. Babylon steht immer wieder in der Bibel symbolisch für Stolz, für das Lügenreich des Teufels, letztlich für alle erdenklichen Sünden. Es ist das Gegenmodell des Teufels zu dem, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Offenbarung 17, 18 beschreibt es überdeutlich, dort wird auch von Babylon berichtet. Wir lesen dort, es ist eine Behausung von Dämonen, also letztlich Okkultismus, Spiritismus, Zauberei, da ist von Unzucht die Rede. Das bedeutet sicherlich, oder kann mehr bedeuten, aber es umfasst vor allen Dingen natürlich auch den sexuellen Bereich. Also das heißt letztlich der Bereich, wo der Mensch von Gottes Maßstäben abgekoppelt Sexualität lebt, eine pervertierte Sexualität, das kennzeichnet Babylon, das kennzeichnet ganz sicher auch unsere Zeit. Es ist da von Reichtum die Rede, von pervertiertem Handel, von Luxus, auch auf Kosten anderer. Und letztlich beschreibt es die neutestamentlich die Situation der Gemeinde in der Welt. Genauso wie das tatsächliche babylonische Weltreich aufgrund seiner Gottlosigkeit und das Gericht Gottes kam, so auch das Babylon in Anführungsstrichen, jetzt in diesem Sinne mal umfassend symbolisch gedacht, wenn Gott diese Welt richtet. Das Babylon in Offenbarung 17, 18 geht unter. Aber was sollen wir bis dahin tun? In welcher Situation befinden wir uns? Die Juden, wie gesagt, hätten damals nichts lieber getan, als so schnell wie möglich aus Babylon wegzukommen. Diese verhassten Babylonier, die sie dahin gebracht hatten, die ja auch grausam gegen sie vorgegangen waren. Also es ist völlig menschlich verständlich auch. Trotzdem werden sie auf einmal in Verantwortung genommen. Trotzdem sagt Gott auf einmal, ihr habt Verantwortung in dieser Stadt. Eigentlich, neutestamentlich gesprochen, ist der Auftrag hier schon an die alttestamentlichen Juden, liebt eure Feinde. Das sind eure Feinde, die haben euch vertrieben, die haben euch Schlimmstes angetan. Ihr müsst jetzt hier nach Babylon, wo ihr überhaupt nicht hin wolltet. Und trotzdem sagt Gott, jetzt geht es nicht darum, dass ihr diese Leute hasst oder euch aufreibt in Widerstand, in Wut, sondern dass ihr auf einmal der Stadt sogar dient, der Stadt Gutes tut, diesem Babylon. Und das, denke ich, ist für mich auch ein neutestamentliches Konzept, ein neutestamentlicher Gedanke. Auch Jesus entlässt uns nicht aus dieser Aufgabe, aus der Welt herauszugehen. Johannes 17, 15 sagt da sogar sehr deutlich, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Auch hier haben wir beides. Die Welt ist böse, sündig, zerstörerisch. Glücklicherweise kriegen wir wahrscheinlich oft noch gar nicht alles mit, was so passiert. Die Bibel zeigt uns das ganz eindeutig. Und deshalb brauchen wir eben auch diese Bewahrung, diesen Schutz Gottes. Aber wir werden eben nicht aus der Welt herausgenommen. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Vers 18, wenn er sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das heißt, Jesus hat Aufgaben. Es reicht nicht nur, dass wir da sind, sondern wir haben sogar konkrete Aufgaben, die wir aktiv angehen sollen. Wir sollen der Welt Gottes Liebe zeigen. Und dazu fordert Jeremia schon im Auftrag Gottes damals die Juden im Alten Testament auf, umso mehr uns natürlich auch als Gläubige, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen. Das gilt für Detmold, aber auch für jede andere Stadt. Wie gesagt, wir waren jetzt in Frankreich vor 2 Wochen, in Charles de Ville, das ist so nördlich, ziemlich nördlich in Frankreich, an der Grenze zu Belgien. Da sieht das sicherlich konkret anders aus als hier. Da sind viel weniger Christen, auch sicherlich ein Gebetsanliegen. Ich denke mal, der Anteil der Christen liegt noch mal eine Zehnerpotenz unter dem, was wir hier haben. Also irgendwo im guten Promillebereich. Viele Gemeinden sind zerstritten, klein. Es ist wirklich da Missionsland. Und das hat mich erschreckt eigentlich, dass gerade die Jugend sehr stark atheistisch geprägt ist. Also mehr, als ich das hier so kennenlerne. Wenn man dort Jugendliche fragt, sagen sie, ich bin Atheist. Hier gibt es das natürlich auch, aber nicht in dem Umfang. Und ganz viele Leute, die prägend sind, die Vorbilder sind, die Idole sind, sei es Dichter oder Literaten oder wie auch immer, sind Atheisten. Und die auch diesen Lebensstil und dieses Gedankengut propagieren. Und das wird auch in den Schulen propagiert. Die Schulen sind ja eigentlich dort noch stärker als bei uns. Die haben dort eben vom System eine starke Trennung zwischen Staat und Kirche. Also Kirche ist wirklich privat oder Glaube ist was ganz Privates. Aber wenn etwas an der Schule vermittelt wird, ist es eher atheistisch. Und auch dort müssen sich die Gemeinden bewähren, sollen überlegen, wie können wir in diesen Städten, in diesen Regionen etwas tun. Was fällt hier an dem Text noch auf? Zunächst will Gott uns ermutigen. Das ist das Erste. Gott redet zu uns durch sein Wort mitten in unseren Alltag hinein. Und interessant hier, Gott ist nicht nur in der Lage, in Jerusalem zu reden oder für Jerusalem, bisschen erweitert gedacht, Gott kann nicht nur in der Gemeinde reden, im Gottesdienst, sondern kann und will genauso mitten in Babylon, mitten in die Gottlosigkeit hinein, mitten in alle Schwierigkeiten hineinreden. Gott ist überall da, sein Wort ist nicht begrenzt. Die Juden damals haben gedacht, eigentlich redet Gott hauptsächlich in Jerusalem, ist also örtlich stärker begrenzt, als wir es denken, aber Gott redet überall hinein. Auch als sie in Babylon waren, ist Gottes Wort da, kann Gott sein Wort senden und kann sie ermutigen, sie trösten, sie erreichen. Und das kann Gott heute genauso tun. Gott kann uns jederzeit mit seinem Wort erreichen, egal wo wir sind, in jeder Situation. Gott spricht, er redet, das nicht nur in der Gemeinde, im frommen Kontext, sondern auch mitten in Babylon, weit weg von Jerusalem. Und Gott ist da, er redet. Und wie stellt sich Gott hier vor? Auch interessant, er sagt, der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, das heißt eigentlich, dass Gott so sagt, ich bin mit den Heeren, mit den Armeen, ich bin eigentlich der Stärkere, aber für die klingt das ja wahrscheinlich eher wie Hohn. Ja, die haben ja gerade eben erlebt, dass sie mit ihren Heeren, mit ihren militärischen Möglichkeiten nun gar nichts gegen die Babylonier ausrichten konnten, eine katastrophale Niederlage erlitten haben. Und trotzdem stellt sich Gott hier so vor. Er zeigt damit, ich bin souverän. Ich bin selbst in den schlimmsten Wirren da und habe zu keiner Zeit den Überblick verloren, auch wenn das manchmal so aussieht. Und wir sicherlich in unserer Welt und Situation da auch an manchen Stellen denken, wo ist Gott eigentlich da? Im Irak oder in Syrien, um mal die Extreme zu nennen. Aber Gott ist da. Er ist der Herr der Heerscharen. Jesus ist der Sieger. Er hat den Sieg am Kreuz errungen, auch wenn das in der Fülle natürlich erst nach seiner Wiederkunft sichtbar wird. Gott redet, er ist souverän, er ist trotz allem mit seinem Volk verbunden. Er ist der Gott Israels, er bleibt der Gott Israels. Gott steht weiter zu ihnen und auch zu uns. Und das müssen sie hier erstmal hören und wahrnehmen. Aber sie müssen auch wirklich darauf hören. Wir lesen leider gerade bei Jeremia, dass auch in späteren Zeiten, trotz klaren Redens Gottes, viele Israeliten sich oder Juden sich nicht weiter an dem orientiert haben, was Gott gesagt hat. Dann kommen wir natürlich immer weiter in Finsternis, in Verwirrung hinein. Aber Gott ist bereit zu reden, sein Wort zu schicken. Letztlich will Gott, dass wir eine Art Gegenkultur, eine Reich-Gottes-Kultur leben, eine Alternative bieten, eine attraktive Möglichkeit aufzeigen, was es bedeutet, unter der Herrschaft Jesu zu leben. Hier werden einige Dinge genannt, die zeigen, wie solch ein Reich-Gottes-Gegenmodell mit Leben gefüllt werden kann. Deshalb habe ich so ein paar Verse oder ein paar Gesichtspunkte einfach mal aufgezählt. Vers 5 fällt mir als erstes auf, oder geht's los. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Für mich heißt das einfach, lebt erstmal ganz normal in der Stadt. Das klingt auch sehr, sehr nüchtern. Gar nicht mystisch abgehoben, sondern ganz geerdet. Und das finden wir im Neuen Testament eigentlich auch. Wenn die Bibel uns auffordert, heilig zu leben, ist es oft eigentlich ein ganz praktischer Lebensstil. Praktisch im Alltag leben mit Gott. Indem ihr die ganz normalen Dinge des Lebens tut, Häuser bauen, Immobilien kaufen, Gärten pflanzen, damit zeigen wir ja auch, wir sind am Aufbau der Stadt, am Gelingen der Gesellschaft beteiligt. Wir tragen zur Wirtschaftskraft bei, wir leben nicht auf Kosten anderer, wir ziehen uns nicht zurück. Und wenn man ein Haus baut, verdeutlicht man ja auch, ich will hier bleiben. Das ist meine Region, das ist mein Ort, hier bin ich verortet. Ja, wir haben das ja so ein bisschen problematisch erlebt, wir haben ja ein Haus gehabt, in Goslar, sind ja vor 4,5 Jahren hier hingezogen, das war gerade mal 6 Jahre alt, da sind wir schon wieder umgezogen. Das war aber eigentlich gar nicht unser Plan. Also wir haben jetzt nicht das Haus gebaut oder gekauft, um zu sagen, ja, wir sind ein paar Jahre später wieder weg, sondern wenn man ein Haus kauft, ist das erstmal eine langfristige Perspektive oder mindestens eine mittelfristige. Ist ja auch gut, wenn man jetzt nicht am Haus hängt und denkt, wenn ich jetzt ein Haus habe, dann muss ich ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bleiben. Aber also diese Flexibilität, klar, die brauchen wir. Aber erstmal, wenn man ein Haus an sich hat, baut, kauft, wie auch immer, dann bedeutet das doch, damit dokumentiert man, ich bin in dieser Stadt verwoben. Ich gehöre dazu, ich will bleiben, das ist jetzt meine Heimat. Wir haben eine längerfristige Perspektive. Wir sind verlässliche Partner, wir sind Arbeitskräfte, wir sind Wirtschaftsteilnehmer. Wir sind eben nicht irgendeine Sekte, die sich aus allem raushält, sondern wir leben Teilhabe, wir sind mittendrin. Und das nicht nur mit innerer Abwehr, sondern auch als Auftrag Gottes. Ich denke, das ist so das Erste, was mir hier aufgefallen ist. Vers 6, nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter, für uns als Christen bedeutet es, und das wollte sicherlich Jeremia damit auch sagen, nehmt gläubige Ehepartner, gründet auch hier Familie, setzt euch dafür ein, eine christliche Familie aufzubauen, eine gläubige Familie, dann wird der Glaube auch über die Generationen weitergegeben, geprägt, und das muss man klar sagen, starke Familien sind immer noch der wichtigste Kitt, die wichtigste Basis einer Gesellschaft, das ist die wertvollste Investition. Das zeigen auch alle soziologischen Studien. Wenn die Familien auseinanderbrechen, dann bricht irgendwann natürlich auch die Gesellschaft auseinander. Der Staat, die Politik. Es bedeutet damit auch, wir denken nachhaltig. Wir sind nicht nur an uns alleine interessiert, sondern wir wollen bewusst Leben weitergeben, teilen, aufbauen, in die nächste Generation investieren. Es bedeutet, wir haben Hoffnung, wir setzen Zeichen der Hoffnung. Wir geben die Welt nicht einfach auf. Wir sehen eine Zukunft, die wir natürlich auch für unsere Kinder positiv mitgestalten wollen. Wenn wir Kinder in die Welt setzen, wollen wir natürlich auch, dass es ihnen gut geht. Dass es ihnen auch in 30 Jahren gut geht und dass auch die Bedingungen stimmen. Wir zeigen damit, wir wollen, dass der Glaube, der Dienst weitergeführt wird. Familie, auch über Generationen gedacht, sind ganz wichtig. Ich bin froh, dass wir hier viele gesunde Familien haben, auch über Generationen hinweg. Das ist allein schon ein Zeichen, das ist allein schon ein Positivum für die Stadt, für die Gesellschaft, für die heutige Zeit. Da wollen wir uns weiter engagieren. Gesunde Familien, gläubige Familien, christliche Werte, die dort weitergegeben werden. Das ist ganz sicher ein wichtiger Beitrag, wenn es um das Wohl einer Stadt oder einer Region geht. Da wollen wir auch nicht nachlassen. Das wissen wir ja auch. Kindererziehung oder insgesamt Familienaufbau, das ist nicht eine Sache, die einfach so plätschert, sondern da muss man schon dranbleiben. Wir wollen uns über jedes Kind freuen, was wir haben. Wir wollen daran arbeiten, dass unsere Familien, Ehen stabil und gesund sind. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die hat Jeremia Ihnen hier schon mitgegeben. Für die nächste Generation letztlich auch denken, das weitergeben. Ein dritter Punkt, wir sind als Christen, als Gemeinde verantwortlich für Evangelisation, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sollen uns vermehren, das steht hier, aber vom Neuen Testament klar, wir sollen nicht nur Söhne und Töchter haben, leiblich, sondern sicher auch geistlich. Das erinnert uns an 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Dieser Aufgabe sind wir verpflichtet. Gott will Wachstum, Vermehrung auf allen Ebenen. Gott sehnt sich nach mehr Menschen, die an ihn glauben, die durch Jesus Frieden mit ihm finden. Das ist Gottes Erwartung auch an die Gläubigen, an die Gemeinde. Die Gemeinde ist verantwortlich für die Menschen in der Stadt, dafür, dass Evangelisation geschieht. Das kann ja sonst auch kein anderer machen. Das kann ja jetzt keiner uns sozusagen da vertreten oder uns den Job abnehmen. Und Evangelisation ist letztlich ein Lebensstil. Das ist viel mehr als eine Aktivität. Das, glaube ich, wird hier auch deutlich an dem Gesamtpaket. Wir sollen mit den Menschen, den Bürgern unserer Stadt, der Region zusammenleben und somit das Evangelium darstellen, verdeutlichen, darüber reden. Das ist Gottes Herzschlag. Er will, dass Menschen wieder zu ihm finden. Und auch da sehen wir die Parallelen. Es ist anstrengend, oft leibliche Kinder, das wisst ihr auch, aufzuziehen. Ja? Da sind x Nächte, die durchwacht wurden, da sind Krankheiten, die durchlitten werden und. Also das ist schon auch anstrengend. Und so ist es aber letztlich auch bei geistlichen Kindern. Auch die werden uns Arbeit machen. Da müssen wir sie aufnehmen, wir müssen Beziehungen zu ihnen pflegen, sie müssen in unsere Häuser kommen, wir müssen sie vielleicht abholen. Da wird unser Auto dreckig, das kostet unser Geld, unsere Freizeit und. Aber wer Kinder haben will, Leibliche, muss sich umstellen, der muss vielleicht neu bauen, viele Dinge anders planen. So die Zeit als ja, Single oder Ehepaar ohne Kind ist dann eben vorbei und das ist eine Riesenumstellung. Auch sie brauchen viel Begleitung, Schutz, Beziehung und das kann auch mühsam sein, das kann auch fordernd sein, aber es ist unsere Aufgabe, es ist auch das Schönste, was man erleben kann. Ich denke, die wenigsten Eltern werden sagen, jetzt habe ich hier nur Blagen aufgezogen, so ein schweres Leben, hätte ich das bloß nicht gemacht. Sondern sie werden sagen, ja, es war eine harte Zeit, die meisten Eltern, die ich kenne, die werden sagen im Nachhinein, ja, es war eine harte Zeit, das war schwer, aber eigentlich habe ich schon wieder vergessen, ich bin so froh, dass jetzt meine Kinder aufwachsen, dass ich es erleben darf und. Oder Großeltern, wenn die dann sehen, Enkel sind da, um die sich kümmern können. Das ist eine tolle Sache, das Schönste, was man erleben kann. Schade dort, wo es nicht passiert, wo das nicht gelingt. Aber das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Wenn wir geistliche Kinder haben wollen, müssen wir uns entsprechend einstellen. Das ist eine Aufgabe, eine Grundsatzentscheidung, uns für andere einzusetzen, Kraft, Liebe in sie investieren. Oder bleiben wir in so einer Art Komfortzone auf uns selbst, auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet? Die biblische Vorgabe, die Aufgabe ist da sicherlich eine andere. Und diese Verantwortung fordert hier ein Stück Jeremia schon damals im Alten Testament ein. Für uns als neutestamentliche Gemeinde gilt sicherlich umso mehr. Wir sollen für die Stadt beten, für unsere Umgebung. Das ist vielleicht unsere Hauptaufgabe. Auch hier erinnern wir uns an 1. Timotheus 2. Dort ist im Neuen Testament von Bitten die Rede. Von der Sprachwurzel her hängt das so ein bisschen damit zusammen, mit Fehlen, Ermangeln, ohne etwas sein. Das heißt, unsere Stadt, unsere Umgebung, wir selbst, aber wir haben Bedürfnisse, wir haben Nöte, wir haben Probleme. Und dafür dürfen wir ganz weit bitten. Gott um sein Eingreifen bitten. Wir sind da letztlich wie Bettler, die nichts anderes tun können, als Gott den Hut hinhalten, im Bild gesprochen. Wir haben nichts. Wir haben keine echten Antworten auf die Nöte, aber Gott hat alles. Und wenn wir ihn darum bitten, dann gibt er. Das sagt die Bibel. Bittet, so wird euch gegeben. Aber auch das andere, der Rückschluss, wenn wir nicht beten, haben wir auch nichts. Und manche Armut ist da vielleicht auch drauf zurückzuführen, dass wir nicht oder zu wenig bitten oder beten. Fürbitten sind sicherlich auf Menschen bezogen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sollen für alle Menschen beten. Aber besonders auch für die Verantwortungsträger, Könige, alle, die in hoher Stellung sind. Das wird auch hier gesagt. Man kann sich also durchaus auch informieren bei Politikern, bei Verwaltungsleuten, der Polizei, Sozialarbeitern, Lehrern. Wo drückt der Schuh? Wo sind die Probleme, die ihr in der Stadt habt? Und das wären dann vielleicht auch ganz konkrete Anliegen für uns. Die Menschen brauchen unser Gebet, Menschen in Verantwortung, die eben auch viel verändern, bewegen können. Mich fasziniert so ein Beispiel, ich will das nur ganz kurz nennen, das ist in Augsburg. Dort hat man ein Gebetshaus gegründet, also eine Initiative, so eher überkonfessionell. Die beten, haben also ein Haus gemietet oder eine Kirche, weiß ich jetzt nicht ganz genau, jedenfalls, die haben das Anliegen, 24 Stunden am Tag rund um die Uhr zu beten, dass wenigstens ein, zwei Leute beten, für die Stadt, für viele andere Anliegen auch, und die schaffen das seit einigen Jahren. Das heißt, dort wird rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gebetet, für die Stadt. Und sie erleben erstaunliche Dinge, auch für die Stadt. Also zum Beispiel haben sie längere Zeit für gebetet, dass in dieser Stadt gibt es keine Abtreibung mehr, außer medizinisch indiziert. Aber es gibt keinen Arzt mehr, der Abtreibung vornimmt. In den Zeitungen wurde das natürlich negativ als Problem geschildert, aber die Christen waren natürlich froh. Keine Abtreibung mehr in der Stadt. Oder ein Problem, was sie gesehen hatten, war so Spielcasinos, gab es eine ganze Menge. Und die hatten sehr lange auf und dann gab es plötzlich, haben sie gebetet, dass dort nicht so viel Zeit oder Menschen ihr Geld vergeuden, wie auch immer, haben sie gebetet und dann haben die ganz strikte Vorgaben bekommen, dass sie sehr relativ früh zumachen müssen, was eigentlich, also abends zumachen müssen, was eigentlich ungewöhnlich ist. So haben sie an vielen Stellen erlebt, wie Gott in der Stadt eingegriffen hat, weil sie gebetet haben. Und das macht uns Mut. Und ich denke, wir sind ja in Detmold auch viele Christen, Tausende wahrscheinlich. Also wir haben da sicherlich auch eine Aufgabe, für die Stadt, für die Region zu beten. Ein Gebet ist die Basis aller Erneuerung. Sucht den Frieden der Stadt. Dazu werden wir aufgefordert. Steht ja auch nicht nur, sucht nur den Frieden der Gemeinde oder nur euren eigenen, privaten, individuellen Frieden, sondern der Stadt, der Region. Macht euch Gedanken. Was ist für die Stadt wichtig? Wo können wir der Stadt dienen? Wo können wir zum Frieden in der Stadt beitragen? Wo können wir Menschen helfen, dass sie Frieden erleben? Suchen bedeutet in meinen Augen aber auch aktiv sich Gedanken machen, überlegen, was können wir tun, wo können wir unterstützen. Das ist also nicht etwas, was so automatisch auf der Hand liegt. Manches wissen wir nicht. Wir müssen uns danach ausstrecken, suchen. Wo können wir in unserer Stadt der Allgemeinheit dienen, damit Gottes Barmherzigkeit verdeutlichen? Das sind so Fragen, die uns immer wieder umtreiben müssen. Und ich habe den Eindruck, dass durchaus auch in Deutschland, zumindest was ich so mitkriege, dass viele Christengemeinden doch sehr stark sich um sich selbst drehen, auch in Frankreich oft, was ich so gesehen habe, und weder Zeit noch Kraft noch Ideen haben, sich um andere, um das Gemeinwohl zu kümmern. Vieles kann da bedacht werden. Migranten ist sicherlich eine ganz aktuelle Aufgabesituation in unserer Stadt. Kinder ist sicherlich immer wieder ein Thema. Viele Kinder auch bei uns in unseren Städten, in unserer Region, wachsen in katastrophalen Verhältnissen oder problematischen Situationen auf. Ich denke aber auch ans Baseballcamp. Ich denke, das ist eine gute Arbeit. Das ist eine Sache, wo wir Interesse bekunden an Kindern, an Teenies, wo wir ein Sportangebot bieten, Amerikaner da haben. Das ist ein wertvolles Angebot, was auch in der Stadt wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir sagen können, da dienen wir auch ein Stück der Stadt. Eine spannende Geschichte fand ich in Wuppertal, hatte ich jetzt gehört. Da war eine ganz kleine Gemeinde, die haben sich auch überlegt, was können wir so in dieser Stadt machen, was ist so in so einem Stadtteil dran, das ist ein Stadtteil mit einem hohen Migrantenanteil, viele Probleme, haben sich ein bisschen überlegt und kamen dann auf die Idee, ein Gebäude, das war wohl ein chinesisches Restaurant, das wurde verkauft oder jedenfalls, wollten sie dann übernehmen und hatten erst so überlegt, ein großes Zentrum dahin zu bauen mit einem hohen finanziellen Aufwand. Dann merkten sie aber, die Gelder kommen gar nicht rein, also wir kriegen das auch nicht durch Spenden und auch nicht durch Glauben rein, das Geld. Und auch die Stadt fand das merkwürdig oder auch die Politiker sagten, so einen Klotz wollt ihr da hinbauen oder solche Riesensummen auch in die Hand nehmen, wir haben ganz andere Probleme hier. Also es gab auch viel Kritik und sie haben sich dann Gedanken gemacht, sich beraten lassen und sind dann da durch die Stadt und der Gedanke war, geht mal in die Stadt wirklich rein zu den Leuten, fragt, was braucht ihr hier überhaupt, was ist nötig oder was würdet ihr sagen, was würdet ihr euch wünschen für die Region, wo ihr vielleicht als oder für den Stadtteil, wo ihr als Gemeinde vielleicht was tun könnt. Gut, da kamen vielleicht auch Antworten, ich hätte gerne eine neue Garage für meinen neuen Porsche oder so, könnt ihr das vielleicht bauen für mich? Aber es gab auch natürlich eine ganze Menge tolle, gute Ideen und letztlich kristallisierte sich raus, was wir hier brauchen, ist ein Gelände mit einem Kinderspielplatz. Und das kam von mehreren Seiten, was haben die dann gemacht und haben dieses Gelände, was sie da hatten, haben sie praktisch als einen kleinen Kinderspielplatz umgebaut. Und das ist ein Riesenerfolg. Da kommen ganz viele Familien, Migrantenfamilien, aber auch Familien sozusagen benachbart aus Solingen, eher gut bürgerlich, aber alles findet sich da zusammen. Es werden Andachten angeboten und es ist so ein richtiges Zentrum für sehr wenig Geld entstanden mit einfachen Geräten. Aber es ist ein Platz, auf einmal ein Kinderspielplatz da
für den ganzen Stadtteil, den es vorher nicht gegeben hat. Das fand ich so ein tolles Beispiel, wie sie überlegt haben, auch wirklich gefragt haben, was können wir hier für euch Gutes tun? Und dann eine echte Idee bekommen haben oder eine echte Möglichkeit gefunden haben, in dieser Stadt zu dienen, sie unterstützen. Wir sollen letztlich einen selbstlosen Lebensstil praktizieren, ums Wohl der anderen kümmern, was sich abhebt letztlich damit auch vom selbstbezogenen, egoistischen, auf sich selber gerichteten Lebensstil. Der letzte Punkt, vielleicht das Wichtigste für uns, was wir tun können, ist eigentlich, das wird hier auch deutlich gemacht, ist Gott suchen. Wir werden hier aufgefordert, Gott zu suchen als erstes. Man könnte ja denken, diese ganzen Aktivitäten, das ist das Entscheidende, das ist der Fokus. Wir müssen uns jetzt irgendwie ständig überlegen, wo können wir was tun, wo können wir dienen. Aber Gott macht auch deutlich, sucht erstmal mich, bringt Zeit, verbringt Zeit mit mir. Ihr braucht und wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Gott selbst, denn sonst werden wir unseren Aufgaben nicht gerecht, sonst machen wir auch nichts anderes, als andere es auch können. In Gott ist das Leben und wir brauchen ihn da ganz dringend. Jesus sagt es mal ganz programmatisch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit ihm haben wir aber die ganze Fülle. Gott will mit uns leben. Er will uns Gutes tun. Er hat Gedanken des Friedens, der Zukunft, der Hoffnung. Aber wir müssen Gott auch immer wieder suchen. Das ist das Entscheidende. Nur dann gibt es ein Ganzes. Dann ist, und dass wir Gott suchen, das ist nicht vergeblich, sondern das bedeutet eine reiche Belohnung. Gott will mit uns leben und er will, dass wir uns immer wieder nach ihm ausstrecken, dass wir seine Gegenwart suchen, ihn selber suchen für alle Aufgaben, aber auch um seiner selbst willen und letztlich auch um unserer selbst willen. Wenn wir keinen Frieden, keine innere Ruhe haben, von einer Aktivität zur anderen laufen oder alles Mögliche meinen, machen zu müssen oder zu können, dann werden wir auch selber keinen Frieden finden. Aber dann, wenn wir Gott suchen, in seine Gegenwart treten, dann kann er uns prägen, dann kann er uns verändern. Und dann können wir auch zu anderen Menschen gehen, haben wirklich etwas, was wir weitergeben können. So wie Paulus sagt, eigentlich bin ich arm, aber ich konnte viele reich machen, weil er aus dieser lebendigen Beziehung zu Christus heraus gelebt hat. Wenn wir diese Punkte sehen, dann wissen wir aber auch, dass wir uns davon nicht abbringen lassen dürfen. In diesem Kapitel ist auch von falschen Propheten, falschen Stimmen, von Träumen, denen wir nachhängen, die Rede. Ja? Manchmal sind wir auch als Christen manchmal auch so Träumer, denke ich manchmal. Menschen, die so vor sich hin träumen, irgendwie sich sowas vorstellen, irgendwelche Ideen haben, aber es versäumen, konkret anzupacken, loszulegen. Hier ist von falschen Propheten die Rede, die Ehebruch betreiben, die lügen. Wir dürfen es also nicht davon abbringen lassen, von dem, was Gottes Wort wirklich von uns will. Und auch nicht von den vielen Halbwahrheiten verführen, denen wir manchmal ganz gerne glauben. Ja, wenn wir zum Beispiel denken, es geht hier eigentlich erstmal um meine eigenen Bedürfnisse. Nein, Gott erwartet auch Dienst für andere. Gebet ist nicht so wichtig, sagen wir vielleicht nicht so laut, denken wir aber schnell oder leben wir auch schnell. Nein, Gebet ist das Entscheidende. Wir sollen für die Stadt, für die Situation, in der wir leben, beten. Es reicht, wenn sich irgendein Hauptverantwortlicher, ein Pastor einsetzt. Nein, hier ist jeder gefordert. Letztlich sollen wir Salz und Licht sein. Salz, wir sollen die Stadt, die Menschen vor dem Verderben bewahren, schützen, Maßstäbe Gottes, die gut sind, deutlich machen, ein Licht in der Finsternis sein, den Weg weisen, aber letztlich auch darüber hinaus auf die große Verheißung Gottes hinweisen, der alles neu macht, auf das himmlische Jerusalem und auf das, auf das wir letztlich als Gläubige hinleben. Es wäre auch vermessen zu behaupten, selbst wenn wir das Gute für die Stadt suchen und manches vielleicht auch an guten und positiven Veränderungen leisten können, aber wir können hier kein Paradies auf der Erde schaffen. Auch da können wir uns manchmal aufreiben. Auch da werden manchmal Forderungen gestellt, die nicht erfüllbar sind. Damit ist die Gemeinde aber andererseits trotzdem eine reale Utopie. Viele Dinge werden schon auch verwirklicht. Wir können Frieden leben, wir können Gemeinschaft leben, wir können Barmherzigkeitsdienste tun. Wir rufen Menschen zu einer lebendigen Beziehung zu Gott auf. Das ist schon Realität. Da kann schon vieles an Veränderungen passieren. Aber die letzte Vollendung steht natürlich noch aus. Da sind wir Pilger. Die eigentliche Stadt, das eigentliche himmlische Jerusalem haben wir noch nicht erreicht. Lasst uns letztlich Christen gemein sein, die ganz im Hier und Jetzt leben, evangelisieren, gute Werke tun und die damit aber auch in die helle Zukunft Gottes weisen, die große Hoffnung, der wir entgegengehen, dass Gott letztlich alles neu macht. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Wer kann, den würde ich bitten, dazu aufzustehen.